In der heutigen Folge schauen wir auf zwei Do-it-yourself-Unternehmen aus der Baumarktbranche. Außerdem besprechen wir den Expansionspfad eines chinesischen E-Auto-Bauers. Apropos E-Auto. Zum Ende der Folge kündigen wir eine neue Sonderfolge mit einem Top-Speaker aus der Region zum Thema E-Mobilität an. Seien Sie gespannt.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
André Bünker und René Aguilar.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, wir haben heute Dienstag, den 27. Mai 2025 und beginnen wie gewohnt mit einem Rückblick auf die vergangene Handelswoche. Der DAX hat die vergangene Woche mit einem Plus von 1,3% beendet. Einen relativ deutlichen Rücksetzer erlebten die deutschen Aktien zum Ende der Handelswoche. Zu Beginn der Woche startete der DAX noch sehr positiv mit einem Anstieg am Dienstag über 24.000 Punkte.
Neues All-Time-High, ne?
Genau, René, du und Marco, ihr wart quasi bei der Aufnahme zum letzten Podcast live dabei, als wir dort die 24.000 geknackt haben. Ja. Genau, All-Time-High dann 24.152 am vergangenen Mittwoch.
Und zum Thema live dabei, wenn ich mal hier links rüber gucke, 24.171 jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, ne? Also es geht wieder weiter nach oben.
Ja. Ja. Aber zwischenzeitlich ist so ein bisschen Spannung reingekommen. Letzten Freitag, so um 12 Uhr, trudelte eine Nachricht rein. US-Präsident Donald Trump stellte Strafzölle in Höhe von 50% auf Produkte aus der Europäischen Union in Aussicht. Diese sollten am 1. Juni in Kraft treten, schrieb der Republikaner auf True Social auf seiner Plattform. Die laufenden Verhandlungen, die würden wohl zu nichts führen und da ist der Markt mal so 600 Punkte in die Knie gegangen. Ja. Ein kurzer Schreckmoment.
Ein kurzer Schreckmoment, ne?
Schreckmoment, genau. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Hintergrund. Ist ja völlig unklar, ob diese Strafzölle wirklich in Kraft treten. Also das ist ja dieses bekannte Muster bei Donald Trump mittlerweile. Er hat ja in der Vergangenheit regelmäßig mit höheren Zöllen gedroht und dann eine Kehrtwende vollzogen. Und höchstwahrscheinlich will die US-Regierung dort ja die Verhandlungen mit der EU dem so ein bisschen Druck verleihen, die Verhandlungsdynamik so ein bisschen beschleunigen.
Erstmal wieder gepoltert, ja. Oder wie Lukas es, glaube ich, in der letzten Folge mal gesagt hat, gebellt, ne? Mhm.
Höchstwahrscheinlich haben die meisten Investoren damit nicht gerechnet. Das kam ja doch so aus.
Überraschend, ne?
Ja, sehr überraschend, genau. Für die europäische Konjunktur wären diese Zölle 50% natürlich schon wirklich eine Herausforderung. Gerade so für die exportorientierten Länder wie Deutschland, die wird das sehr hart treffen. Naja, aber am Wochenende gab es dann wie gewohnt schon wieder Entwarnung. Nach einem sehr guten Telefonat mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gab es jetzt einen Aufschub bis zum 9. Juli.
Also alles beim Alten.
Alles beim Alten. Und die Kurse haben sich auch wieder relativiert. Du hast es ja gerade gesagt, DAX heute wieder auf All-Time-High. Eigentlich ein bekanntes Muster. Es gibt ja so, mittlerweile wird ja so ein Trump-Muster da auch immer wieder durchgereicht. Na, erst kommt die Drohung, dann kommt an den Märkten der Rücksetzer, dann eine Relativierung und dann erfolgt die Erholung an den Märkten. Ne? Vielleicht auch ein ganz interessantes Trading-Muster, was man dort mal nutzen könnte. Ne?
Ja.
Genau. Naja, was im DAX auf jeden Fall oder beim deutschen Aktienmarkt weiterhin läuft, sind die ganzen Rüstungswerte, die Rüstungsaktien. Ne? Die Rekordrallye geht da weiter. Die drei bekannten, Rheinmetall, Renk, Hensoldt, die steuern allesamt auf neue Bestmarken zu. Während der Ukraine-Konflikt weiterhin noch nicht wirklich nah an einer friedlichen Lösung ist. Ne?
Ganz im Gegenteil, leider.
Genau,
ne?
Leider. Rheinmetall wird aktuell zu 1870 Euro gehandelt. Mittlerweile hat sich der Kurs in diesem Jahr nochmal verdreifacht. Ergänzend zu der Rallye, die schon seit 2022 dort wirklich unterwegs ist. Seitdem hat sich die Aktie verzwanzigfacht. Also da ist wirklich schon, ja,
enorme Musik drin, ne?
Absolut, ja. Mhm. Ja. Rheinmetall werden wir zum Ende der Folge nochmal ganz kurz
indirekt
aufgreifen.
Besprechen, ne?
Indirekt, ja. Genau. Aus der Region, kleiner Spoiler schon mal vorab, freuen sich drauf. Beim Blick auf den Eurostoxx sind wir in der letzten Woche mit einem Minus von 0,12% aus der Woche rausgelaufen, notiert ungefähr bei 5.400 Punkten. Die amerikanischen Indizes haben in der vergangenen Woche mit einem leichten Minus abgeschlossen, mit einem leichtes Minus, so gute 3%. S&P 500 mit minus 2,9%, Technologieindex Nasdaq mit minus 2,6%. Gab es da von volkswirtschaftlicher Seite irgendwelche Meldungen, René?
Ja, ja. Gab es eher positive Nachrichten. Also wenn wir jetzt dann erstmal auf die USA schauen, also es kamen neue PMI-Zahlen, die haben eigentlich eine klare wirtschaftliche Belebung aufgezeigt, sowohl der Industrie- als auch der Dienstleistungssektor legten zu, mit einem Wert von jeweils 52,3 Punkten, was auf eine solide Expansion hindeutet. Besonders erfreulich, die Industrie erreichte ein 3-Monats-Hoch. Aber gleichzeitig steigen dann auch die Inputkosten spürbar, was Inflationsrisiken schürt. Ja, Unternehmen geben dann diese höheren Preise zunehmend an die Verbraucher weiter. Ein Punkt, glaube ich, wo die Fed dann auch weiter ganz bewusst drauf schauen muss, um den weiteren Zinswart zu vollziehen. Also es waren eher eigentlich mal positive Zeichen aus den USA. Ich glaube, zur Wahrheit, zur ganzen Wahrheit gehört auch, Marco und ich haben es, glaube ich, letzte Woche angesprochen, dass die vorletzte Woche sehr, sehr, sehr stark war in den USA. Vielleicht jetzt auch zum Teil Gewinne mitgenommen wurden. Wir hatten jetzt ja auch gestern nochmal einen Feiertag in den USA und jeder Tag, jede Stunde mit dem Wirken von Donald Trump kann dann natürlich auch in die eine wie in die andere Richtung Zündstoff liefern. Von daher Marktteilnehmer vielleicht auch da nochmal ein bisschen Kasse gemacht. Ne? Kann gut sein. Wir haben noch ein paar Infos aus Deutschland. Der IFO-Index, also das wichtigste Stimmungsbarometer der deutschen Wirtschaft, wurde in der letzten Woche noch bekannt gegeben und ist zum 5. Mal in Folge gestiegen und erreicht mit einem Wert von 87,5 Punkten, den höchsten Wert seit Juni letzten Jahres. Also auch das nochmal wieder ein Punkt auch für Deutschland. Die Stimmung ist eher positiv. Also die Unternehmen bewerten die aktuelle Lage etwas schlechter, sind aber optimistischer für die Zukunft. Also der Fokus auf das Hin und Her beim Thema der US-Zölle nimmt wohl gerade eher ab. Auch wenn es Freitag anders aussah, aber ein massiver Ausverkauf, sehen wir ja heute, findet da nicht statt. Und man nimmt eher die positiven Signale auf Zinssenkung der EZB wahr und Impulse der neuen Bundesregierung, die dann eher mal zum Anlass des optimistischeren Blickes dann liefern. Ja. Ne? Genau. Also es waren eher im Großen und Ganzen, glaube ich, positive Nachrichten von der volkswirtschaftlichen
Seite. Ja, okay. Ja. Ja, wenn wir dann kurz auf die Zinsen blicken, hast du gerade angesprochen, Aussicht auf Zinssenkungen in Europa, Inflationssorgen in den Vereinigten Staaten, lässt sich auch so ein bisschen bei den Zinsen ablesen. Die 10-jährigen Bundesanleihen, die notieren aktuell bei 2,64%. In der Vorwoche lagen wir bei 2,63%, also da ist nicht viel passiert. In den Staaten allerdings sind die Renditen der Treasuries leicht angestiegen. Aktuell 4,5% für die 10-jährigen, 4,53%.
Waren schon noch höher, ne? Waren 4,6 schon wieder gewesen, oder?
Ja, in der vergangenen Woche lagen wir noch 4,44. Also da haben wir wieder einen leichten Anstieg gesehen. Ja. Ne? Ja. Genau.
Die 30-Jährige war über 5 auf dem höchsten Stand irgendwo seit 2008, hatte ich irgendwo wahrgenommen. Also genau, man sieht da, dass da die Zinsen am langen Ende dann auch nach oben gegangen sind.
Ja, ne? Sehr wahrscheinlich etwas, was der US-Regierung nicht so gut gefällt.
Und wehtut.
Wehtut, kann. Jetzt, wo die ganzen Prolongationen anstehen. Ja, beim Blick auf die anderen Anlageklassen, Gold und Bitcoin. Gold hat sich in diesem Umfeld in der vergangenen Woche um 3,8% nochmal verteuert. Das gelbe Metall notiert aktuell bei 3.307 US-Dollar je Feinunze und das digitale Gold, der Bitcoin, hat sich sogar um 5% in der vergangenen Woche verteuert, notiert aktuell bei 109.250 US-Dollar je Bitcoin.
André, wir gucken uns an. Ich glaube, wir haben in irgendeiner Podcast-Folge schon mal drüber gesprochen. Wir haben ja eine Wette laufen. Ich glaube, die läuft September aus.
30.09. René.
Wir warten mal ab,
ja. Genau, noch ein kurzer Fun-Fact zum Bitcoin. In der vergangenen Woche feierte die Bitcoin-Community den 15. Bitcoin-Pizza-Day. Am 22.05.2010, also vor 15 Jahren, bezahlte damals der Bitcoiner Laszlo Heinrichs, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, damals 2 Pizzen mit Bitcoins. Diese Transaktion gilt als teuerster Pizzakauf seit Menschengedenken in der Geschichte. Menschen gedenken in der Geschichte. Ja, doppelt, ne?
Passt wohl.
Genau. Schließlich musste er damals 10.000 Bitcoin für diese zwei Pizzen bezahlen. Also der Bitcoin-Kurs war noch ein Bruchteil dessen, was er heute wert ist. Ne? Die Transaktion hat aktuellen Gegenwert von 1 Milliarde US-Dollar, über 1 Milliarde US-Dollar.
Also da ist hoffentlich schon, war die Pizza lecker.
Ja, hoffentlich hat sie wirklich geschmeckt. Ja, so viel dazu. Zum Rückblick starten wir mal mit den Unternehmen. René, was hast du uns mitgebracht?
Genau, ich habe heute zwei große Namen aus der Baumarktbranche mitgebracht. Home Depot aus den USA und Hornbach aus Deutschland. Ich starte mit dem deutlich größeren Unternehmen aus den USA. Home Depot wurde 1978 in Atlanta gegründet, mit dem Ziel, Heimwerken für alle zugänglich zu machen. Home Depot war einer der ersten, die das sogenannte Big Box Konzept perfektionierten. Also die Gründer setzten von Anfang an auf riesige Verkaufsflächen und günstige Preise für jedermann. Heute zählt Home Depot zu den größten Einzelhändlern der Welt. Wir sprechen von einer gigantischen Market Cap von 360 Milliarden US-Dollar. Ja, und das Unternehmen hat in der letzten Woche Zahlen veröffentlicht. Der Umsatz stieg um 9,4% auf 39,9 Milliarden US-Dollar, rund 35,5 Milliarden Euro. Unterm Strich ging der Gewinn jedoch wegen höherer Kosten und gestiegener Zinsaufwendungen von 3,6 auf 3,4 Milliarden Dollar zurück. Also insgesamt scheinen die Rahmenbedingungen durch das makroökonomische Umfeld ja doch relativ schwierig zu sein. Die weltgrößte Baumarktkette hat weiter an der gesunkenen Ausgabefreudigkeit der Kundschaft zu knabbern. Also Home Depot kämpft eigentlich auch schon seit circa 2 Jahren mit einer mauen Umsatzentwicklung, da die Kunden wegen hoher Zinsen Hauskäufe und die damit zusammenhängenden Bauprojekte verschoben haben. Und ganz interessant, die Zahl habe ich aufgeschnappt, circa 80% der Kunden von Home Depot sind tatsächlich Hausbesitzer, weshalb dann die verschobenen Projekte im großen Stil dann logischerweise wehtun, ne? Einigermaßen aufgefangen konnte das Ganze durch kleinere Heimwerkerprojekte, doch der übergeordnete Trend sieht dann eher mal nicht gut aus. Daher erwartet der Konzern Lenker Decker ein marginales Umsatzplus im kommenden Quartal von 1%. Den Auswirkungen der US-Zollpolitik will Home Depot derweil mit einer Diversifizierung seiner Lieferkette begegnen. In den nächsten 12 Monaten werde kein Land außer der USA mehr als 10% der Einkäufe ausmachen. Also das werde Home Depot dann schon helfen, irgendwo hoffentlich das Preisniveau dann auch zu halten. Unsere DZ-Bank hält an ihrem Verkaufen-Urteil fest und revidiert den fairen Wert weiter nach unten. Andere Analystenhäuser sehen Home Depot nicht ganz so kritisch. Wir haben Zugriff auf insgesamt 39 Analystenschätzungen, wo immerhin 21 Häuser die Aktie auf Kaufen stehen haben und ein durchschnittliches Kursplus von 15% zu erwarten ist. Ja, was hat die Aktie in den letzten Jahren dann gemacht? Beziehungsweise zum laufenden Jahr bei minus 14% auf Euro-Basis. Sehr, sehr schwach. Gründe haben wir, glaube ich, oder habe ich ausführlich genannt. Der längere Blick sieht deutlich besser aus. Auf 5-Jahres-Sicht plus 60% und auf 10-Jahres-Sicht sogar satte 291%. Also sehr gut für eigentlich eher mal eine defensivere Aktie.
Du hast auf Euro-Basis gesagt, ne? Ja. Da kommt ja der Währungseffekt auch nochmal mit rein.
Richtig, richtig. Ah, ich glaube, aber wenn man das so hört, zumindest für einen Langfristinvestor gar nicht so ganz verkehrt. Mal schauen, ob der kurzfristige Trend sich auch dem langfristigen nochmal wieder annähert. Dann sollte das schon passen. Ich komme dann jetzt nochmal zum kleineren deutschen Pendant. Ich glaube, jeder von Ihnen kennt Hornbach. Hornbach hat tiefere Wurzeln als Home Depot. 1877 als kleine Schreinerei gegründet, entwickelte sich das Unternehmen ab 1968 zum Baumarktpionier. In Bornheim bei Landau eröffnete damals der erste Kombibaumarkt, Baumaterialien und Werkzeuge unter einem Dach. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024-25 erwirtschaftete Hornbach einen Umsatz von rund 6,2 Milliarden Euro. Der operative Gewinn lag bei 270 Millionen Euro mit einem Jahresüberschuss von 140 Millionen Euro, also ein Plus von 12% gegenüber dem Vorjahr. Trotz allem bleibt der Ausblick dann relativ vorsichtig, also man erwartet nur ein stabiles Ergebnis für das neue Geschäftsjahr, also da eher mal defensiv nach vorne blickend. Ich habe nochmal einen kleinen Side-Fact aufgeschrieben, den ich ganz lustig fand, interessant fand, den ich nicht wusste. Hornbach verzichtet ganz bewusst auf Musik in seinen Märkten. André, du nix, weißt du das?
Nein.
Um Kunden und Kundinnen ein fokussiertes Einkaufserlebnis zu bieten. Und ein weiterer Side-Fact, online war man auch sehr, sehr früh dran. Der Webshop ging schon 2001 live. Also Wow. Das zeigt, glaube ich, dann ein Stück weit die Innovationskraft auch des Unternehmens. Und auch bei der von
von vielen bekannten Hornbach-Werbungen ist man stets mutig, auffällig und kreativ. Ich glaube, die Werbung bleibt im Kopf. Ne?
Ja, bin ich gerade im Überlegen. Gibt es da nicht irgendwie so einen Jingle?
Ja, Yuppie, Yuppie, Yay.
Achso, ja. Irgendwie sowas.
Ne? Den meinst du, glaube ich, ne? Ja, es bleibt im Kopf. Ja. Genau, richtig. Die DZ-Bank hat die Aktie mit einem Haltenvotum versehen. Das Zahlenwerk kam am Markt eher nicht gut an. Also mit der Bekanntgabe hat die Aktie über 10% verloren. Im laufenden Jahr steht die Aktie trotzdem bei immer noch sehr, sehr guten und über dem DAX laufenden 25%. Mhm. Auf Sicht von 5 Jahren, auch nicht ganz verkehrt, ein 78% Kursplus. Ja, also hier spreche ich eher mal von der Hornbach Holding, die Muttergesellschaft der Hornbach Gruppe darstellt und die Baumärkte umfasst, aber auch die Baustoff Union GmbH, Immobilien AG und weitere. Alternativ und mit einer höheren Vola kann man auch direkt in die Hornbach Baumarkt AG investieren. Die hat auf 5-Jahres-Sicht mit 230% Kursplus aufzuwarten. Ich glaube, kein ganz so schlechtes Invest gewesen. Wobei natürlich in dem Zeitraum, wir haben es alle mitbekommen, auch der Corona-Boom dann massiv gewirkt hat und massiv geholfen hat. Genau. Aber das soll.
Ja, du bist doch gerade am.
Wir sind in der Endphase. Ja, also ich bin froh. Und das wäre jetzt so meine Übergabe zu dir gewesen, wenn ich den Hammer und Meißel abgeben kann. Und den würde ich jetzt mal imaginär zu dir rübergeben. Mal gucken, was du mit der Überleitung anfangen kannst.
Grandios, René. Ja, ich, sehr wahrscheinlich steht vor deinem Haus auch ein E-Mobil, ein E-Auto.
Ja.
Weil ich habe heute E-Mobilität im Gepäck. Zwei Unternehmen aus dem Bereich E-Mobilität, zwei chinesische Unternehmen.
Auch ein kleiner Spoiler schon auf den regionalen Teil.
Ja,
ne?
Genau. zum ersten XPeng. Die chinesische VW-Beteiligung erwirtschaftete im ersten Quartal diesen Jahres einen Umsatz von 15,8 Milliarden Yuan. Das sind circa 2,3 Milliarden Euro. Gleichzeitig fiel der operative Verlust mit minus 1,04 Milliarden Yuan deutlich geringer aus als erwartet. Die Auslieferungen sprangen um 330% auf 94.000 Fahrzeuge nach oben. Alle Kennzahlen waren deutlich besser als erwartet. Der Aktienkurs hat sich im Laufe dieses Jahres verdoppelt. Aktuell notiert die Aktie von XPeng bei 8,4 Euro. Das Jahreshoch liegt so bei 12 Euro, stammt aus Mitte März. Die jüngsten Zahlen hatten keinen nennenswert positiven Impact auf den Aktienkurs. Aber vielleicht haben sich die guten Absatzzahlen von XPeng auf die Entscheidung von BYD ausgewirkt. BYD hat am vergangenen Freitag mitgeteilt, die Preise für 22 Modelle, darunter Elektroautos und Plug-in-Hybride, bis Ende Juni teils deutlich zu senken.
Jetzt könnte man eigentlich denken, boah, gut, Marktanteil könnte erhöht werden, Börsenkurs könnte vielleicht anspringen. Ist nicht passiert, ne?
Nein, überhaupt nicht. Es gab am gestrigen Montag einen Einbruch im Kurs von guten 9%.
In der Spitze, ne?
In der Spitze, ja, heute geht es weiter, heute nochmal minus 4%. Mhm. Und diese Preissenkungen, die verunsichern natürlich, ne? Und die sind wirklich deutlich. Besonders drastisch fiel der Nachlass beim Ziel Dual Motor aus. Der Preis des Fahrzeugs wurde um 34% auf 102.800 Yuan, das sind gute 14.300 US-Dollar reduziert. Das Kleinwagenmodell Seagull wurde um 20% günstiger und kostet nur noch gute 7.800 Dollar. Und bereits Anfang des Jahres hatte BYD mit ähnlichen Maßnahmen für Schlagzeilen gesorgt, beispielsweise durch günstigere Einstiegsmodelle seiner Han-Limousine und des Tang-SUVs. Ja, und die jetzige Rabattoffensive verschärft einfach den Wettbewerb auf dem chinesischen Automarkt weiter. Die Investoren reagieren skeptisch, also wir haben ja gerade den Kursrückgang beschrieben. Verbraucher profitieren natürlich davon. Aber
und Marktanteile dürften ja auch gewonnen werden. Also mit dieser Expansionswelle, die dann durch den Preis dann auch getrieben wird, dürften zumindest für uns oder vor allem auch in China dann nochmal mehr BYDs auf den Straßen fahren. Natürlich geht es dann zulasten der Marge.
Geht zulasten der Marge, genau. Und zulasten der Wettbewerber. Also da ist der Druck wird da schon erhöht.
Mhm. Mhm.
Genau. Ja, und das Thema E-Mobilität, einfach nur mal zwei kurze Fakten aus dem Reich der Mitte. Dazu möchte ich jetzt die Überleitung nutzen. Ja, der Ball kommt zurück zu dir, René. Ja. E-Mobilität aus der Region. Ich bin mal gespannt.
Genau, richtig. Also im regionalen Teil wollen wir Ihnen schon mal einen Hinweis geben auf eine, ich glaube, mehr als spannende Sonderfolge, die wir am morgigen Mittwoch veröffentlichen werden. Christoph hatte, glaube ich, vor ein paar Wochen hier in diesem Podcast schon mal einen kleinen Spoiler geliefert, als er über den Batteriegiganten Kettle oder CATL gesprochen hat. Wir hatten nun am vergangenen Freitag im Rahmen eines spannenden Teamtags auf dem Develop Campus hier in Gescher einen absoluten Fachmann und Kenner der Automobil- und Elektromobilitätsbranche zu Gast. Genau, das war die Überleitung. Die Rede ist von Jörg Grotendorst. Christoph und Marco konnten die Chance nutzen und durften ihn zu einer Sonderpodcast-Folge dann dementsprechend entführen. Jörg kommt aus dem schönen, beschaulichen Marbeck und hat einen eindrucksvollen Werdegang weit über die Grenzen des Westmünsterlands hingelegt. Er war bei vielen renommierten Unternehmen in leitender Funktion tätig. Wir sprechen hier unter anderem von Ford, Continental, Siemens, dem Automobilzulieferer ZF, der Automotive-Sparte von Rheinmetall, das war der Spoiler ganz am Anfang der Folge, und ist aktuell bei einem der größten Autozulieferer der Welt, dem US-Konzern Magna International, tätig. Ich glaube, der Lebenslauf spricht eindeutig für sich. Ich kann nur sagen, dass er uns bei seinem Vortrag mehr als beeindruckt hat.
Absolut.
War, glaube ich, ein richtig, richtig cooler Tag und ein Top-Vortrag von Jörg Grotendorst. Ja, falls das noch nicht reicht, haben wir noch mal einen kleinen Appetizer für Sie mitgebracht. Hören Sie mal rein.
Ich erkläre am besten oder am liebsten immer, wie eine Batterie im Auto funktioniert. Etwas banal, aber man stelle sich ein Tablett im Schützenfestzelt vor mit Biergläsern drin. Und bei einer Batterie ist es so, dass ich nicht nur einen Zapfhahn habe, ein Bierglas voll machen kann, sondern ich mache alle gleichzeitig voll. Jetzt ist doch logisch, wenn ich mehr Biergläser drauf habe und mehr gleichzeitig fülle, kann ich auch schnell laden. Lass uns erst nochmal den Gedanken zu Ende spinnen, wo kommen wir her? Mhm. Und jetzt, wenn wir das übertragen aus China. China hat gesagt, alles klar, der Verbrenner ist durch für uns, da können wir nichts mehr holen. Wir springen gleich auf die E-Mobilität. China hat natürlich das Glück, dass die sehr viel der Rohstoffe für die Batterie, für den Elektromotor im Haus haben. Viele Halbleiterhersteller für die Leistungselektronik haben in China investiert. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wo China uns voraus ist, ist das Thema Software und Spielerei, nenne ich es mal, im Auto. Und das macht den Punkt aus.
Ja, ich hoffe, dass wir Ihnen hiermit Lust auf mehr gemacht haben. Hören Sie gerne in die morgige Sonderfolge rein. Wir freuen uns da auf Ihr Feedback. Genau, das soll es zum regionalen Teil gewesen sein.
Ja, cool.
André, du
danke, René. Ja, genau,
kommst zum Ausblick.
Kurzer
ne?
Ausblick noch. Wir haben heute Nachmittag nochmal Daten zum Verbrauchervertrauen aus den Vereinigten Staaten. Am Donnerstag kommen nochmal US-BIP-Zahlen. Am Freitag wird es dann nochmal ganz interessant. Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Dann haben wir nochmal Preisentwicklungsdaten aus Europa. Und dann am Mittwoch
ist der große Tag.
Der große Tag, es ist mal wieder soweit.
Nvidia rollt an.
Nvidia, genau. Einblick in die Zahlen zum ersten Quartal. Ja. Könnte auch nochmal einen kleinen Impact in die Märkte oder auf die Märkte geben.
Ja, mit Sicherheit. Ne? Also ja. Nvidias Zahlen werden immer mit Argusaugen betrachtet. Ähnlich so wie ich glaub, vor ein paar Jahren dann so eine Apple einfach auch den Markt inspiriert hat. Vor allem für den ganzen Bereich KI, Chips. Super spannender Tag.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Erwartungshaltung schon ein bisschen zurückgekommen ist. Mhm. Aber ja, wir werden sehen.
Obwohl der Aktienkurs in den letzten Tagen und Wochen wieder ein bisschen angestiegen ist, heißt vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Erwartungen reingekommen sind. Wir warten es ab.
Genau. Ja, in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche. Bleiben Sie optimistisch. Wir freuen uns auf Ihr Feedback unter podcast@forprivatebanking.de.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns in der nächsten Woche beziehungsweise morgen. Viel Spaß bei der Sonderfolge.
Viel Spaß dabei. Alles Gute.
Bis tschüss. Dahin.
Mit den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.